Paul Gronau GmbH in Rheingönheim. Die Hauptuntersuchung HU und die Teiluntersuchung Abgas sind ein Pflichttermin für Ihr Auto. Wir nehmen Ihnen diese Arbeit ab. In unserer qualifizierten Werkstatt bieten wir für jede Reparatur clevere und kompetente Lösungen. Hilfsbereit und kompetent informieren wir über die notwendigen Arbeiten und Kosten. Paul Gronau GmbH in Rheingönheim. Hier ist der Kunde noch König. Halbzeitwurst und Kaltgetränk. Der Sportpodcast für die Region Rhein-Neckar und die Pfalz mit K&K. Horst und Carsten begrüßen in jeder Folge einen Gast aus dem Sportbereich, zum Beispiel vom 1. FC Kaiserslautern, den Eulen Ludwigshafen, dem FC Arminia 03 Ludwigshafen oder auch Legenden, die ihre sportliche Karriere bereits beendet, aber immer noch viel zu erzählen haben. Egal ob Spieler, Trainer, Fan oder Funktionär, hier kommt jeder zu Wort. Freut euch auf spannende Gespräche, aktuelle News, Hintergrundinformationen oder auch witzige Anekdoten. Und wer Horst und Carsten kennt, der ein oder andere Spruch darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt Ohren auf, los geht's.
Eine neue Folge, Halbzeitwurst und Kaltgetränk. Und zum ersten Mal bin ich nervös, denn wir sind mal wieder auf dem Betzenberg und ich sitze hier mit zwei absoluten Legenden. Mittlerweile Podcast-Legende und immer dabei Horst Konzok. Hallo Horst.
Hallo.
Ja, und unser heutiger Gast wurde als Bundesligaspieler und später auch als Trainer zur Legende. Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Friedhelm Funkel, ist mit dabei. Hallo, Herr Funkel.
Hallo.
Horst, von Legende zu Legende, stell doch unseren Gast mal vor.
Ja, Friedhelm Funkel ist der Bundesliga-Rekordaufsteiger. 6-mal mit Zweitligisten in die Bundesliga aufgestiegen. Als Fußballer auf dem Betzenberg Legende geblieben, spätestens seit dem 5:0 gegen Real Madrid. Mit zwei Toren von Friedhelm Funkel zum 1:0, zum 2:0. Für den 1. FC Kaiserslautern und die Fußballpfalz ist Friedhelm Funkel die personifizierte Hoffnung, dass der FCK nicht zum zweiten Mal absteigt. Friedhelm Funkel für die Fans, zu denen ich mich auch zähle, zurück von der Rentner auf die Trainerbank. Und so erfüllt sich Herr Funkel einen Wunsch, den er schon 1996 formulierte. Ich möchte gerne einmal FCK-Trainer werden. Herr Funkel, lieber Herr Funkel, es hat ein bisschen gedauert.
Ja, das hat tatsächlich, ein bisschen gedauert. Aber ich weiß den Anlass jetzt nicht mehr ganz genau, was 96, wo wir darüber gesprochen haben. Aber da fiel natürlich auf jeden Fall der Name Kaiserslautern, 1. FC Kaiserslautern. Und dann habe ich in der Tat gesagt, da war meine Trainerkarriere ja noch recht jung. Ich war erst 4 oder 5 Jahre Trainer. Und da habe ich gesagt, dass ich den Wunsch habe, irgendwann mal beim 1. FC Kaiserslautern Trainer zu sein, weil ich das ja als Spieler, und Sie haben das gerade gesagt und beschrieben, drei wirklich richtig, richtig tolle Jahre hier in Kaiserslautern gehabt habe. Wir haben nicht nur gegen Real Madrid, aber das war das größte Spiel, keine Frage. Jedes Heimspiel war ein Fest damals und ich glaube, wir haben pro Saison maximal ein Heimspiel verloren. Das war, der Betzenberg war damals schon unglaublich stimmungsvoll. Das Stadion war ein bisschen kleiner, ne, mit der Westkurve, wo die Spieler ja nur 2 Schritte gehen brauchten. Dann konnte man die Zuschauer begrüßen. Ja, so nah waren die Zuschauer am Spielfeldrand und das war einzigartig und das habe ich nie vergessen und deswegen kam damals der Wunsch, irgendwann mal beim 1. FC Kaiserslautern Trainer zu werden.
Sie hatten kurz vor Ihrem 70. Geburtstag ja in einem Interview schon mal gesagt, dass Sie sich ein zweites Comeback als Trainer vorstellen können. Als Thomas Hengen Sie dann kontaktiert hat, wie lange hat er Überzeugungsarbeit leisten müssen oder wie sehr hat Hans-Peter Briegel Sie bearbeitet, dass Sie zurückkommen?
Ja, das ging alles so schnell. Peter rief mich ganz kurz mal an und fragte, ob der Verein Kontakt aufgenommen hat. Und das habe ich dann bejaht. Und länger konnte ich aber mit Peter gar nicht sprechen, weil er schon wieder das nächste Telefonat anstand. Und mit Thomas habe ich gesprochen und habe gesagt, Thomas, das kommt für mich sehr, sehr überraschend, und weil ich auch sofort anfangen sollte. Lass mich mal eine Nacht drüber schlafen und morgen früh, in der Frühe melde ich mich. Und dann habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen und die fand das auch sehr reizvoll, nochmal zu arbeiten, nochmal das zu tun, was ich mein Leben lang gemacht habe, nämlich mich mit dem Fußball zu beschäftigen. Und dann haben wir auch zugesagt und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Thomas musste ja auch das eine oder andere hier wohl noch nicht an Hürden, aber musste die Gremien informieren und so weiter, damit das auch alles rechtens ablief. Und dann haben wir Dienstag am späten Nachmittag oder am frühen Abend, das weiß ich nicht mehr, haben wir weitgehend Einigkeit erzielt. Und dann bin ich Mittwochmorgen hier Richtung Kaiserslautern gefahren. Da sind dann die letzten, wirklich die allerletzten Details geklärt worden. Aber die Tendenz ging ja zu 99,9% schon Richtung Kaiserslautern. Und ja, da war ich wieder am Betzenberg.
Herr Funke, gehen wir mal zum Anfang Ihrer Spielerkarriere. Ich habe gelesen, dass Sie 1973 ein Angebot von Preußen Münster hatten. Als VfL Osnabrück-Fan kann ich sagen, gute Entscheidung, dass Sie es nicht angenommen haben und stattdessen nach Krefeld gegangen sind, vom VfL Neuss zu Bayer Uerdingen. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe schon in den letzten A-Jugendjahren, 2 Jahre A-Jugend, heute sagt man, glaube ich, U18, glaube ich, habe ich Talent gehabt und Talent gezeigt. Und da war ich beim VfL Neuss in der Jugend. Und habe dann in der damaligen zweiten Liga gespielt mit dem VfL Neuss, die letzten Spiele gemacht, wir sind dann abgestiegen und haben das letzte Spiel gegen Bayer 05 Uerdingen als Absteiger bei uns zu Hause an der Hammer Landstraße in Neuss 6-1 gewonnen. Und da habe ich, glaube ich, ganz gut gespielt und von da an haben die Uerdinger mich beobachtet. Ich bin dann aber noch ein ganzes Jahr beim VfL Neuss geblieben, obwohl wir abgestiegen sind, waren dann in der höchsten Amateurklasse. Und auch da habe ich mich ganz ordentlich durchgesetzt und dann kam dann für die Saison 73-74, es war Januar, Februar, März, weiß ich nicht mehr ganz genau, kam dann die Anfrage von Uerdingen. Da habe ich mich dann damit beschäftigt und dann kam gleichzeitig die Anfrage von Preußen Münster. Und da hat ein sehr guter Freund von mir gespielt, der Rolf Grunter. Und das wäre schon, da habe ich schon so ein bisschen dahin tendiert, aber ich war gerade 18 und heute die 18-Jährigen sind sehr selbstständig, sehr selbstbewusst. Das sind ja schon die 16-, 17-Jährigen. Das war ich damals noch nicht. Ich war mit 18 noch sehr heimatverbunden, habe noch kein richtiges Selbstbewusstsein, richtiges Selbstvertrauen gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh, da musst du nach Münster. Das ist ja so weit weg. Ich meine, das waren nur 150 Kilometer oder was, ja. Aber das war mir zu weit. Und ganz alleine dahin, ich hatte damals noch keine Freundin, ich habe ein schönes Zuhause gehabt mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meinen Eltern. Und in Uerdingen, das war vor der Tür. Ja, das waren 25 Kilometer, da konnte ich morgens zum Training, abends zurück. Und das war der Grund, warum ich mich für Bayer 05 Uerdingen entschieden habe, weil ich einfach noch nicht erwachsen war. Ich war noch nicht erwachsen, mit 18. Das soll man heute einem 18-Jährigen mal sagen. Der lacht sich kaputt. Aber damals war das so. Und im Nachhinein bin ich natürlich unglaublich froh über diese Entscheidung gewesen, weil ich dann langsam, aber sicher auch zum Erwachsenen, zum Mann gereift bin in der gewohnten Umgebung. Ich habe tolle Mitspieler gehabt. Ich habe Selbstbewusstsein getankt und bin dann im ersten Jahr sind wir dann mit Uerdingen, haben wir die Qualifikation zur zweiten Bundesliga geschafft. Wir mussten dafür in der Regionalliga unter die ersten 6 kommen, weil Uerdingen noch nicht so lange im bezahlten Fußball war. Das haben wir geschafft. Dann haben wir zweite Bundesliga gespielt. Da haben wir ein Entscheidungsspiel ganz in der Nähe hier gehabt, gar nicht weit weg, gegen den FK Pirmasens. Haben dann 4-4 in Pirmasens gespielt und bei uns haben wir 6-0 gewonnen. Und dann bin ich 75, 76 das erste Mal Bundesligaspieler gewesen.
Sehr interessant. Wir machen jetzt kurz Werbung und sind dann gleich wieder zurück.
Du willst mit Immobilien Kapital aufbauen oder Kapital anlegen. Das Ganze soll aber sicher, rentabel und ohne großen Aufwand sein. Am besten noch staatlich oder steuerlich gefördert. Dann investiere in Seniorenimmobilien von Immokredit Consult Marco Bussi. Als Fachmakler für Seniorenimmobilien bieten wir dir erstklassige Objekte, bundesweit und regional. Hol dir jetzt deine kostenlose Infobroschüre auf seniorenimmobilien-bussi.de. www.eulen.de. Für die ersten 20 Anfragen gibt's eine Original-Eulen-Card im Wert von 10 Euro dazu. Beuras GmbH in Ludwigshafen. Ihr Partner für Isolierarbeiten. Der Name Beuras steht seit mehr als 20 Jahren für effizienten Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz. Als Experten für Isolierung sorgen wir für erhebliche Einsparungen bei CO2 und Emissionen und verbessern so signifikant die Energiebilanz unserer Kunden. Zu unseren Referenzen zählen öffentliche Bauten wie Krankenhäuser, Schulen und Bibliotheken, aber auch Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen und Molkereien. Unsere besonderen Stärken sind Komplettlösungen aus einer Hand. Wir beraten, planen, montieren. Mehr Infos unter beuras-iso.de.
Wir sind zurück und Horst kommt mit der nächsten Frage um die Ecke.
Herr Funkel, wenn man zu Hause gegen KSC 0-4 verliert, kollektiv als Mannschaft versagt, wie kann eine Mannschaft dann eine Woche später so auftreten wie bei dem 3-0 in Rostock, dann 3-2 gegen Osnabrück, zweimal den Rückstand aufgeholt, in Hannover gegen eine Spitzenmannschaft gut gespielt, gepunktet. Wie haben Sie das geschafft, diese Mannschaft nochmal zu reanimieren?
Na, ich habe das ja nicht alleine geschafft. Mein Trainerteam hat mir sehr dabei geholfen und die Spieler selber natürlich auch. Wir sind offen und ehrlich mit dieser Niederlage umgegangen. Wir haben am nächsten Morgen, die Enttäuschung war natürlich riesengroß, nicht nur bei den Fans und so weiter, sondern auch bei uns selber, auch beim Trainerteam, beim Funktionsteam, bei der Mannschaft. Und wir haben uns schon maßlos darüber geärgert, gerade gegen den KSC, gerade hier im eigenen Stadion. Und wir haben am anderen Morgen haben wir dann in der Besprechung noch mal ein paar ganz andere Dinge, haben wir was anderes gemacht. Erst einmal haben wir eine Analyse gemacht, wir haben die Fehler aufgezeigt, warum, weshalb, wieso wir da verloren haben. Und ich habe ein paar Worte dazu gesagt, habe selber auch den einen oder anderen Fehler eingestanden, das, was ich auf meine eigene Kappe genommen habe. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit habe ich einfach zu viel von Defensive gesprochen. Ja, und die erste Halbzeit war ja von beiden Mannschaften nicht gut. Das war ja ein langweiliges Spiel. Ja, und da habe ich Mitschuld dran getragen. Nicht die Mannschaft allein. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was ich gesagt habe. Und das war das Erste, was ich gesagt habe. Und dann haben wir offen und ehrlich über die zweite Halbzeit gesprochen, dass wir dann nach einer möglichen Führung durch Ritter im Gegenzug den Rückstand hinnehmen mussten. Und dann hat die Mannschaft einiges falsch gemacht. Sie wollte zu schnell und zu wild sofort den Ausgleich erzielen. Und das geht meistens in die Hose. Ich bin Trainer, der dann eigentlich erstmal dafür steht, erstmal weiterzuspielen. 1-0 bedeutet gar nichts. Vor allen Dingen, wenn noch 45 Minuten mit Nachspielzeit zu spielen sind. Dann darf man nicht so schnell die Kontrolle verlieren und wild nach vorne rennen. Das ist nicht das, was ich möchte. Und das haben wir dann leider gemacht. Dann kriegst du das Zweite und dann kriegst du das Dritte. Ich bin dann jemand, der lieber einen längeren Zeitraum 0-1 zurückliegt, die Situation abwartet und dann je nach Ende des Spiels das Risiko erhöht. Das hat die Mannschaft zu früh gemacht. Und wenn du dann gegen Mitte bis Ende des Spiels das Risiko erhöhst und du kriegst dann das 0-2, gut, dann verlierst du möglicherweise 0-2, aber nicht 0-4. Das ist schon ein Unterschied. Du verlierst zwar, aber ob ich 0-2 verliere oder 0-4, das ist ein Riesenunterschied. Und das hat die Mannschaft nicht gut gemacht. Und dann habe ich da mit der Mannschaft drüber gesprochen und habe gesagt, dass das so in der Art und Weise nicht mehr vorkommen kann. Und dass wir alle gefrustet sind. Und dann sind wir rausgegangen, habe ich zu Mannschaft gesagt, passt auf, heute machen wir kein normales Auslaufen oder Fahrradfahren oder was weiß ich. Heute gehen wir alle auf den Platz und laufen uns den Frust von der Seele. Das heißt, auch die gespielt haben, mussten mehr machen als normal nach einem Spieltag. Und das war keine Strafe, sondern es war einfach Frustabbau. Früher hätte man wahrscheinlich Straftraining gesagt. Das sage ich nicht, ich sage Frustabbau. Und den haben wir dann auch abgebaut und die gespielt haben, sind dann reingegangen und die anderen, die nicht gespielt haben, trainieren immer ein bisschen länger. Und dann haben wir dienstags wieder angefangen mit dem Training. Und dann war das Spiel auch vergessen. Und dann haben wir uns auf Rostock vorbereitet und dann haben wir verschiedene Dinge angesprochen. Ich habe mit Spielern dann noch zusätzlich mal ein paar Einzelgespräche geführt, denen das wirklich nochmal vermittelt, dass ich kein Trainer bin, der wild drauf losspielt, sondern es muss alles mit Sinn und Verstand sein. Es muss einfach und klar umgesetzt werden. Und das haben wir dann gemacht. Und dann kommt natürlich auch in Rostock das Spielglück zurück. Du gehst früh in Führung mit 1-0, du hast die Möglichkeit auf 2 oder 3-0 zu erhöhen. Das zeigt, dass du da besser nach vorne gespielt hast, dass ich das auch mehr angesprochen habe als in der ersten Halbzeit gegen Karlsruhe. Das war dann schon ein kleiner Fortschritt. Dann spielte uns das Foulspiel des Rostocker Spielers in die Karten, der in der 30., 35. Minute des Feldes verwiesen worden ist. Und da habe ich zur Mannschaft in der Halbzeit gesagt, Ruhe, in Ruhe weiterspielen. Wir müssen jetzt nicht, weil wir einen Mann mehr haben, nach 60 Minuten 4-0 führen. Ne? Kontrolliert weiterspielen, den Ball laufen lassen, immer wieder die Seiten wechseln. Irgendwann werden die müde. Und dann machen wir, ab der 70. machen wir dann unsere Tore und gewinnen hier 2 oder 3-0. Genauso ist es gekommen. Wir haben 2-3-0 gewonnen, das hat Selbstbewusstsein erzeugt, gut analysiert. Dann kam das Spiel gegen Karlsruhe, 0-0 zur Halbzeit und dann liegen wir 1-0 zurück. Und dann hat die Mannschaft genau das richtig gemacht, was sie gegen Karlsruhe falsch gemacht hat. Sie hat nämlich Geduld gehabt, ist nicht direkt nach vorne gerannt, sondern wir haben darauf gewartet, auf unsere Chance und machen dann nach Standard das 1-1. Dann gehen wir wieder in Rückstand. Die Mannschaft hat wieder Geduld. Ne? Geht nicht, läuft nicht ins offene Messer, dann machen wir das 2-2. Und ich habe dann in der Tat zu 2-3 Spielern, 3-4 Minuten vor Schluss gesagt, Männer, ich bin mit dem 2-2 zufrieden. Wenn wir zweimal zu Hause zurücklegst und du gleichst zweimal aus, darfst du nicht das dritte Mal in Rückstand gehen, dann verlierst du. Dann nehme ich lieber den Punkt mit. Und wir warten auf die Chance, die wir möglicherweise noch kriegen. Und da haben wir in der Tat mit dem letzten Spielzug in der letzten Minute den Umschaltmoment, die Kontermöglichkeit gehabt und haben da in der Tat noch das 3-2 gemacht. Und das zeigt, dass die Mannschaft das angenommen hat, dass sie ein bisschen daran glaubt, was ich sage. Und wenn das mit Ergebnissen untermauert wird, ist das natürlich umso schöner. Dann kam das Spiel Hannover, 2 Siege im Rücken, Mannschaft, die aufsteigen will. Und da hat die Mannschaft mich wirklich überzeugt, weil sie dort richtig gut gespielt hat. Wir haben mitgespielt, wir haben uns nicht versteckt, wir haben mutiger nach vorne gespielt, wir haben trotzdem gut verteidigt. Erste Halbzeit haben wir, glaube ich, nur eine Chance zugelassen. Und gehen dann auch wieder in Führung, 1-0. Und in Rostock sind wir 1-0 in Führung gegangen, gegen Karlsruhe sowieso nicht, aber auch nicht gegen Osnabrück. Und hat die Mannschaft gut weitergespielt, kriegen ein unglückliches Gegentor. Das war unglücklich, aber die Mannschaft hat weitergespielt, hat sehr aufopferungsvoll verteidigt, aber immer wieder auch die Möglichkeiten nach vorne genutzt, ne, mit dem Lattenschuss kurz vor Schluss von Tobi nochmal Raschel. Und den Punkt haben wir hochverdient mitgenommen. So, jetzt haben wir 8 Punkte geholt in 2 Spielen. Würden wir diesen Schnitt halten, würden wir auch die Klasse halten. Nur dafür gibt es keine Garantie. Dafür arbeiten wir hart. Wir haben letzte Woche sehr viel gearbeitet in der Länderspielwoche, wo wir frei gehabt haben. Nochmal versucht, an der körperlichen Fitness was zu tun, nochmal zu arbeiten, weil jetzt kannst du das nicht mehr. Da konnten wir das noch tun. Die Jungs haben dann 3 Tage frei gehabt. Die wirken frisch, die wirken erholt. Das war heute auch, hat Spaß gemacht zuzugucken. Es ist eine lockerere Stimmung im Training. Und das ist immer gut. Und ich hoffe, dass wir das auch in der kommenden Woche sehen können.
Jetzt kommt Fortuna Düsseldorf, ein Verein, mit dem sie sich bestimmt eng verbunden fühlen, viel Erfolg hatten, den Bundesliga-Aufstieg geschafft hatten, die Klasse gehalten haben. Kann Fortuna aufsteigen? Wir wollen nicht absteigen, Fortuna kann aufsteigen. Wie sehen Sie unsere Chancen ohne Ragnar Ache und dann noch Julian Kral, dieses Spiel erfolgreich zu spielen?
Ja, die Chance ist auch gegen Fortuna Düsseldorf da, auch ohne Ragnar und ohne Julian Kral im Tor. Fortuna ist eine Mannschaft, die aufsteigen kann. Das habe ich vor der Saison schon gesagt. Die haben einen sehr, sehr guten Kader, einen kleinen Kader, Aber für mich ist das nicht zu klein der Kader. Die haben 20 Feldspieler und 3 oder 4 junge Leute dahinter. Das reicht aus meiner Sicht 100% aus, um eine normale Saison zu spielen, ohne wöchentliche Beteiligung an Eurocup, Champions League oder was weiß ich. Wenn du dann 2 oder 3 Pokalspiele mal hast als englische Woche, ist dann auch nicht so schlimm. Die sind sehr gefährlich, sind sehr konterstark, sehr umschaltstark. Da müssen wir schon aufpassen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Fortuna Düsseldorf bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen wird. Unabhängig vom Ergebnis am Samstag. Am Samstag steigt Fortuna nicht auf und wird auch nicht abgeschlagen sein. Genauso wenig steigen wir am Samstag ab oder können uns schon in Sicherheit wiegen. Egal wie das Ergebnis ist. Dass für beide Mannschaften natürlich ein Erfolg der Sache hilfreich ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist so. Und wir müssen höllisch aufpassen. Aber wir haben es in Hannover gezeigt, dass wir gegen solche Mannschaften mithalten können. Fortuna hat 2 Wochen vorher dort 2-2 gespielt, war auch ein gutes Spiel. Ich freue mich auf das Spiel. Wenn die Emotionen natürlich auch sehr groß sind bei mir, vor allen Dingen jetzt in der Woche, wenn das Spiel läuft, denke ich nicht mehr daran. Dann will ich das Spiel gewinnen, dann ist mir völlig egal, was mit Fortuna ist. Nach dem Spiel gönne ich denen wieder, dass sie die nächsten Spiele gewinnen, was uns ja auch zugutekommen würde, weil die spielen auch noch gegen Magdeburg. Und die spielen auch noch, die spielen auch noch gegen Braunschweig und den einen oder anderen von unten. Genauso gut können wir denen helfen, wenn wir gegen HSV, Fürth oder Kiel spielen. Also schauen wir mal und dann helfen wir uns gegenseitig.
Zum DFB-Pokal kommen wir gleich noch ausführlich, aber Ihr nächster Gegner Fortuna Düsseldorf steht im Halbfinale. Sie mit dem 1. FC Kaiserslautern auch und Sie, Herr Funkel, durften als Spieler 1985 auch schon mal ein Finale spielen gegen die Bayern. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, erstmal habe ich das Halbfinale in Saarbrücken gespielt. Ja, ich habe das Halbfinale mit Bayern 05 Uerdingen in Saarbrücken gespielt. Das haben wir gewonnen, sonst wären wir nicht im Endspiel gewesen, haben wir 1-0 gewonnen. Ich hoffe, dass das ein gutes Omen ist. Und dann haben wir natürlich in der Tat, also krasse Außenseiter, als wir es damals waren, konnte man gar nicht sein. Ne, aber wir haben daran geglaubt. Wir haben daran geglaubt, dass wir mit den Mitteln und den Tugenden, die uns ausgezeichnet haben damals, und das war einfach Laufbereitschaft, Einsatz, Kampf, Zweikampf und Emotionen, haben wir es tatsächlich geschafft, die Bayern zu schlagen. Und das war natürlich ein ganz, ganz toller Moment. Das war das erste Pokal-Endspiel überhaupt in Berlin. Ja, seitdem ist es immer in Berlin. Das ist ein wahnsinnig tolles Event. Und das werde ich genauso wenig vergessen wie 2 andere Spiele. Hier ist auf Betzenberg das 5-0 oder in Uerdingen das 7-3 gegen Dynamo Dresden. Das sind so die absoluten 3 Highlights. Ich habe viele Highlight-Spiele gehabt, aber das sind in der Tat die 3 Spiele, die man nie im Leben vergisst.
Zum aktuellen DFB-Pokal kommen wir gleich noch. Wir machen kurz Werbung und sind dann wieder zurück.
Perfekt, perfekt, perfekt.
Woran man die perfekte Küche erkennt? Na, an der individuellen Beratung und einer passgenauen Küchenplanung im Fachgeschäft. Finden auch Sie die perfekte Küche bei Brigitte B.'s Küchenkultur in Grünstadt, Ferdinand-Porsche-Straße 21.
Ja, es liegt etwas versteckt, aber ein Besuch lohnt sich. Das Naturfreundehaus Bela Heisel in Böhl-Igelheim. Bestens gelaunte Mitarbeiter. Euch erwarten eine gut bürgerliche Küche und eine große Getränkeauswahl. Das Bela Heisel. Du kommst als Gast und gehst als Freund. Und ein Chef, der sagt, ich bin nur so gut wie mein Team und ich habe ein richtig geiles Team.
Und da sind wir wieder, Horst, feuerfrei.
Sie haben Berlin angesprochen, Sie haben Saarbrücken angesprochen. Das Halbfinale nächste Woche am 2. April. So es stattfinden wird, so es nicht so sehr regnet, was immer passiert. Wie sehen Sie das Spiel und die Aussichten für den FCK, dieses Berlin-Ticket zu lösen?
Ja, ich glaube, dass die Aussichten bei 50-50 liegen, dass der 1. FC Saarbrücken aus meiner Sicht, das verstehen die wenigsten, aber ich erkläre das jetzt mal, Favorit ist. Der 1. FC Saarbrücken ist Favorit, weil sie haben nicht nur einmal überrascht in der Pokalrunde, sondern sie haben viermal überrascht. Und das ist kein Zufall mehr. Die haben die Bayern geschlagen, eine der besten Mannschaften Europas. Sie haben gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, die waren vor zwei Jahren noch Europacup-Sieger, sind jetzt Tabellensechster in der Bundesliga. Sie haben Borussia Mönchengladbach geschlagen und sie haben Karlsruhe geschlagen, wo wir, haben wir eben drüber gesprochen, zu Hause 4-0 gegen verloren haben. Ich weiß, dass man das in Saarbrücken nicht gerne hört, aber das ist meine persönliche, hundertprozentige Meinung. Und darüber hinaus ist der erste FC Saarbrücken, was er nicht nur in den Pokalspielen gezeigt hat, auch in der dritten Liga, nicht so leicht zu schlagen. Sie stehen zwar in der Tabelle im Mittelfeld, aber warum? Nicht, weil sie so viele Spiele verloren haben, sondern weil sie so viele Spiele unentschieden gestaltet haben. Dadurch haben die 8, 9 oder 10 Punkte zu wenig. Ja, das ist der Grund. Viele Spiele verloren haben die nicht. Na, und das ist das, wo ich Respekt vor habe. Vor der Leistung des Trainers, vor der Leistung der Mannschaft. Ja, und sich in solchen Spielen, das ist kein Zufall, vor 4 Jahren waren die schon mal im Halbfinale. Haben Köln geschlagen, haben Düsseldorf geschlagen, Bundesligisten. Ja. Und deswegen ist das mein voller Ernst und trotzdem rechnen wir uns natürlich eine Chance aus, gar keine Frage. Sie haben jetzt ein paar Mal als Außenseiter gewonnen, vielleicht gewinnen wir als Außenseiter gegen den Favoriten Saarbrücken. Und so gehen wir in das Spiel ran oder so gehen wir das Spiel an. Wir werden nicht so offensiv spielen, wie es vielleicht Bayern München gemacht hat oder Borussia Mönchengladbach noch in der 92. Minute. Kann ich mir schlecht vorstellen, dass wir das so machen. Ne? Also wird das für Saarbrücken ein anderes Spiel. Und ob sie damit klarkommen, werden wir nach 90, 120 oder nach Elfmeterschießen wissen.
Herr Funke, wie kam es zu der Entscheidung, nach der Karriere als Spieler, als Trainer tätig zu werden?
Ja, irgendwas muss man ja machen, wenn man aufhört als Spieler. Und da sind die Gedanken natürlich schon 3, 4, 5 Jahre vorher bei mir gereift. Eigentlich schon 10 Jahre vorher. Als ich hier weggegangen bin, 1983, oder gehen musste, weil Dietrich Weise für mich keinen Platz mehr in der Mannschaft finden wollte, konnte, weiß ich nicht, bin ich gar nicht mehr böse drüber. Damals war es enttäuschend, weil ich noch 2 Jahre Vertrag hatte. Und da hatte ich 2 Möglichkeiten, nach Düsseldorf zu gehen, zur Fortuna, oder zurückgehen nach Bayer 05 Uerdingen, wo ich 3 Jahre vorher hier hingekommen bin. Und da ich eingangs schon gesagt habe, obwohl ich da schon erwachsen war, obwohl ich da schon verheiratet und Kinder hatte, ein Kind hatte ich da schon, fühle ich mich irgendwo wohler, wo ich schon mal war. Es ist so, ich habe mich hier direkt wohl gefühlt, weil ich hier schon mal war. Es ist zwar nicht direkt das Nachhausekommen wie nach Uerdingen, weil ich da vorher 14 Jahre Spieler war und 7 Jahre schon Spieler war. So, 7 Jahre schon Spieler war. Dann habe ich mich für Uerdingen entschieden. Und in diesen Vertragsgesprächen habe ich mir einbauen lassen, dass ich nach dem Ende meiner Karriere, was in den Augen von Dietrich Weise ja schon 83 war, und ich wusste nicht, wie lange spiele ich noch, deswegen bin ich ihm dankbar darüber, dass er mir das so gesagt hat, da habe ich schon an mein Karriereende gedacht. Und dann habe ich da einen Vertrag im Vertrag einbauen lassen, dass ich nach der Beendigung meiner Vertragslaufzeit in Uerdingen im Verein, im sportlichen Bereich eingebunden werde. Als Trainer, Co-Trainer in der Lizenzmannschaft, Bundesligamannschaft oder bei den Amateuren oder in der Jugend. Und dann habe ich aber in der Tat noch bis 37 gespielt. Ich habe noch 7 Jahre gespielt. Und dann kam das zum Tragen. Und in den letzten 1, 2 Jahren als Spieler kam dann, musste ich mich schon entscheiden, was machst du, wenn du nächstes Jahr aufhörst oder übernächstes Jahr. Und da hatte ich die Möglichkeit, ich habe 2 Jahre schon eine Verbandsligamannschaft dann trainiert, während meiner letzten 2 Jahre als Spieler. Und das war nicht unerfolgreich. Wir sind Zweiter geworden und im 2. Jahr sind wir dann aufgestiegen in die Oberliga. Und da habe ich gespürt, ja, ein bisschen Talent, ein bisschen hast du vielleicht als Trainer zu arbeiten. Aber dann kommt natürlich die Unsicherheit. Wie lange kannst du da? Ich habe Familie, 2 Kinder. Wie lange kannst du als Trainer arbeiten? Viele Trainer sind 2, 3, 4 Jahre dabei und dann hörst du nie mehr was von denen. Und dann hatte ich ein Angebot von einem großen Autohändler in Neuss, dort als Repräsentant zu arbeiten. Hätte ich nach München gemusst und mich ein bisschen ausbilden lassen und so weiter, habe ich überlegt. Aber dann habe ich gesagt, nee, das bist du eigentlich gar nicht. Ne? Du musst im Fußball bleiben. Und dann bin ich das Risiko, für mich damals das Risiko, eingegangen, in den Trainerberuf einzusteigen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich das heute immer noch mache, also das ist eigentlich unglaublich. Das ist eigentlich unglaublich. Und da grenzt schon an ein kleines Wunder. Und dann habe ich mich für den Trainerberuf entschieden. Und ich weiß, dass ich heute mit Fug und Recht behaupten kann, dass das kein Fehler war.
Ihr Bruder hat mal erzählt, dass Sie zu Beginn Ihrer Trainerkarriere sehr oft auf die Tribüne geschickt wurden. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich bin ja auch ein bisschen ruhiger jedenfalls geworden, ein bisschen emotionslos werde ich nie sein, aber ich halte mich ein bisschen mehr zurück. Am Anfang war ich wirklich 3, 4, 5 Mal auf der Tribüne, da gab es noch keine gelbe, rote Karte, da musste sie direkt auf der Tribüne und dann gab es natürlich auch dann immer wieder Geldstrafen und irgendwann habe ich dann wohl gemerkt, dass ich mich ein bisschen zurückhalten muss, aber ich sag mal, die ersten 10 Jahre, war ich nicht der Freund der Schiedsrichter.
Horst, wir schicken unseren Gast nicht auf die Tribüne, wir machen lieber noch mal kurz Werbung und sind dann wieder zurück.
Mitten in Ludwigshafens ältestem Stadtteil, dem Hemshof, duckt sich unter ausladenden Platanen ein zweistöckiges Haus, das Geschichte atmet, der Maffenbayer. Im Biergarten und im Gastraum mit 70 Plätzen treffen sich buchstäblich Gott und die Welt, um sich mit gepflegten Getränken und anspruchsvoller Regionalküche verwöhnen zu lassen. Lassen auch Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre des ältesten Ludwigshafener Gasthauses einfangen. Das Team vom Maffenbayer freut sich auf Ihren Besuch. Maffenbayer Restaurant, Biergarten, Gaststätte. Mehr Infos unter maffenbayer.de.
Wir sind die physikalische Therapie Christian Simon. Wir sind wir. Wir sind anders. Wir sind Qualität und Individualität. Wir sind für alle da, die uns brauchen, ob Profifußballer oder Schwiegermutter. Wir, die physikalische Therapie Christian Simon, sind für Sie da. Jetzt neu, auch mit Wellnessangeboten. Melden Sie sich in unserer Praxis und alle Informationen werden zu Ihnen strömen. Wir sind anders wie woanders. Sie finden uns in der Rheinallee 22 in Ludwigshafen.
Wir sind wieder zurück und Horst mit der nächsten Frage.
Funkel, Sie haben ja hier Geschichte geschrieben, Stichwort haben wir ja schon gehabt, Real Madrid. Die alten Kumpels von damals, Peter Riegel oder Wolle Wolf oder Werner Melzer, haben Sie die inzwischen mal wieder getroffen hier?
Peter habe ich zufällig im Treppenhaus getroffen nach dem Spiel gegen Osnabrück. Da ging ich gerade hoch in die Loge von Axel Kemmler und er kam aus dem VIP-Raum runter, da haben wir kurz miteinander gesprochen. Und ich glaube, dass wir am Samstag nach dem Spiel, dass wir zusammen essen gehen. Ja, wir hatten es ja immer mal vor und jetzt ist es ein bisschen ruhiger für mich geworden. Am Anfang hast du einen Termin, am anderen gehabt, musst du alles kennenlernen, die Mannschaft, die Spieler, alles Mögliche. Aber jetzt, wo es ein bisschen ruhiger ist vom Zeitablauf, obwohl die letzten 2 Tage wieder heftig waren, aber egal. Ich glaube, wir werden am Samstag nach dem Spiel mit Axel, mit seiner Lebensgefährtin, Peter mit seiner Frau, ich mit meiner Frau, mein Bruder kommt auch, Wolfgang kommt auch, mit einem Freund. Ich glaube, wir werden dann nach dem Spiel, werden wir gemeinschaftlich essen gehen.
Ihr Trainer damals beim Wunder von Betzenberg war Kalli Feldkamp, mit dem Sie dann im jüdigen Jahr große Erfolge gefeiert haben, Stichwort DFB-Pokal. Und das Wunder von der Grotenburg, diese 7:3 gegen Dynamo Dresden. Kalli, der am 6. Juni 90 Jahre alt wird, drückt ihn ja für diese Mission, rettet den FCK, alle Daumen, die er hat. Wie haben Sie ihn als Trainer erlebt und was hat er für Ihre Trainerkarriere bewirkt?
Ja, Kalli war, was ich versuche und die ganze Zeit als Trainer auch, glaube ich, durchgehalten habe, menschlich zu bleiben. Ja, ein Trainerberuf ist für die Öffentlichkeit was Außergewöhnliches und so weiter. Für mich selber ist es das nicht. Klar stehst du viel in der Öffentlichkeit und musst viele Dinge verantworten, öffentlich. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber im Umgang mit der Mannschaft war Kalli überragend. Ja, war Kalli überragend, weil er eine gewisse Menschlichkeit gezeigt hat, weil er eben auch ein gutes Händchen für Spieler gehabt hat, die er geholt hat, ja, oder in der Mannschaftsführung oder eben auch beim Training oder am Spielfeldrand war er nun mal wirklich sehr, sehr impulsiv. Das war damals relativ einfach. Ich habe es ja gesagt, hier ist das Spielfeld zu Ende und hier waren die ersten Zuschauer. Und Kalli war die 200 Meter dazwischen, hat sich permanent mit den Zuschauern unterhalten, hat den Schiedsrichter kritisiert, hat sich oft auf die Knie fallen lassen. Ich kenne die Handbewegung noch, die er gemacht hat, oder die Kopfbewegung, ne, um die Schiedsrichter zu beeinflussen mit den Zuschauern. Das ist, hat oft geklappt hier am Wettbewerb. Das hat sehr oft geklappt. Wie oft haben wir in der 95., 96., 98. Minute Spiele gewonnen und dann hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Also er war sehr impulsiv, aber auch sehr einfühlsam. Hat eine tolle Frau an seiner Seite gehabt mit der Helma, die ihn auch so ein bisschen, glaube ich, noch geformt hat. Ja, er war vorher, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken solle, aber sie hat ihn noch besser gemacht, sag ich mal so. Ne? Und es sind wirklich Freunde und sie ist eine Freundin geworden, er hat auch direkt angerufen, als ich ihr Trainer wurde. Und zum Geburtstag gratulieren wir uns immer. Jetzt wird er in der Tat 90 Jahre, beim 80. in Braunschweig war ich, als er den gefeiert hat, und jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, das ist Wahnsinn. Und er hörte sich gut an, er spielt immer noch zweimal die Woche Tennis, das muss man sich mal vorstellen mit 90, das ist wirklich Wahnsinn und das zeigt, dass er das Leben in Ruhe genießen kann, auch die letzten Jahre unter der Sonne von Andalusien, wo er sehr viel zu Hause ist und ich hoffe, dass es ihm noch lange Jahre wirklich gut geht.
Sie sind jetzt schon viele Jahre im Fußballgeschäft, egal ob als Spieler oder als Trainer. Und Sie haben auch gesagt, Sie sind noch lange nicht überdrüssig. Aber gibt es irgendwas, was Sie jetzt im Laufe der letzten Jahre stört an der Entwicklung im Fußball?
Nein, da gibt's natürlich einiges. Das hat aber bestimmt auch damit zu tun, weil ich einige Dinge ja auch nicht nachvollziehen kann, muss ich auch nicht. Jeder muss den Fußball so leben, muss eine Mannschaft so formen, trainieren, wie er es für richtig hält. Ich finde, dass in den letzten Jahren viele Dinge übertrieben werden. Ich habe eben zwei Wörter gesagt, Einfachheit und Klarheit. Ich glaube, dass das nach wie vor für eine Mannschaft wahnsinnig wichtig ist. Dass heute durch Laptop, und ich will nicht vom Laptop-Trainer sprechen, also wir gucken auch da, das ist total hilfreich, überhaupt keine Frage. Ne? Das ist anders, ist eine totale Erleichterung für die Trainer. Ja? Aber man darf sich in anderen Berufen auch, aber man darf sich nicht nur darauf verlassen. Und oftmals sehe ich, dass eben die Spieler und Systeme auf dem Laptop immer hin und her geschoben werden, wenn das ist und das ist und dann kann das passieren. Wenn es danach geht, würde keine einzige Mannschaft ein Spiel verlieren. Kann sie gar nicht verlieren am Laptop. Das geht gar nicht, ne, weil da ist alles richtig. Ja? Aber das Situationsbedingte, das eigene Entscheiden auf dem Spielfeld, das überlasse ich meinen Spielern in vielen Situationen, da können die selbst entscheiden. Klar gebe ich auch ein paar Dinge vor, das musst du machen. Aber heute wird ja fast alles vorgegeben. Ja? Und das gefällt mir einfach nicht so gut. Und auch die Medienwelt hat sich brutal verändert. Brutal verändert. Das ist nicht mehr so schön, mit den Medien zusammenzuarbeiten, wie es früher der Fall war, als Spieler sowieso, aber auch als Trainer, weil auch eine andere Generation nachwächst an Reportern, an Redakteuren und so weiter. Ja, es gibt viele, er gehört ja auch dazu, dass mit denen hat man früher gesprochen, denen hat man Dinge anvertrauen können. Die haben das für sich behalten, die haben das im Hinterkopf gehabt. Die haben das nicht ausgeschlachtet, auch der Boulevard nicht. Auch beim Boulevard gab es tolle Journalisten, denen konntest du was sagen, die haben das nicht immer geschrieben. Ja, das war vertrauensvoller, viel vertrauensvoller. Na, da hast du nicht immer, boah, wenn dem das erzählt, dann steht da nachher schon wieder, da komme ich gleich zu, was ich nicht gut finde. Und da hat man abends, man hat im gleichen Hotel gewohnt. Man hat abends an der Bar ein Bier zusammengetrunken. Das war menschlicher. Ich bin jemand, der die Menschlichkeit liebt. Ja, klar muss ich als Trainer auch mal sauer sein. Und wird auch mal ein bisschen lauter, aber ganz selten, weil immer laut, das reicht, das geht sowieso nicht. Ne? Ab und zu, das ist ganz selten. Ich versuche das auf andere Art und Weise. Dass die jungen Nachwuchsredakteure oder Reporter, will ich nicht sagen, die jungen Redakteure, die jungen Leute, es natürlich schwerer haben, weil alles so schnelllebig ist. Die können nicht mit der Geschichte bis morgen warten. Die können nicht mehr recherchieren. Ne, ist das ja, die haben ja dann bis kurz vor Redaktionsschluss noch angerufen, ob das wirklich stimmt. Heute kontrolliert da gar keiner mehr, ob das stimmt. Ja, und das steht sofort, wie heißt das? Social Media? Ja, Social Media. Steht das sofort drin und nicht erst am nächsten Tag. Ja, die stehen mehr unter Druck, wobei früher war auch Aktuelles sehr, sehr wichtig. Nur das stand erst am nächsten Morgen in der Zeitung. Ja, das finde ich auch nicht gut, dass die jungen Leute wie Ann-Kathrin und so weiter damit leben müssen, das auch machen und so weiter. Das ist doch logisch, das verurteile ich nicht. Wenn die das nicht machen würden, hätten sie keinen Job. Ja, ich verstehe das alles. Nee, ich kann das alles nachvollziehen, ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe es nicht, so muss ich das sagen. Ne? Aber wir haben eine andere Zeit. Wir haben einfach eine andere Zeit. Ne? Die Spieler musst du heutzutage manchmal ein bisschen mehr erziehen als früher. Wenn wir früher als junger Spieler irgendwo reinkamen, da haben wir erstmal 2 Jahre kein Wort gesprochen. Ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ja. Aber du hast dich ja gar nicht getraut, hier auf die Massagebank zu legen. Ne? Die Alten haben dich da runtergeworfen. Der Respekt ist mir ganz wichtig. Ne? Der ist manchmal auch nicht immer so da, wie er früher da war. Aber da kann ich dann unangenehm werden, wenn ich das innerhalb der Mannschaft spüre. Ja, da kann ich das beeinflussen, dass die heute eine andere Musikrichtung haben, dass die furchtbare Musik hören in der Kabine. Ja, das ist so, das sollen sie auch machen, ja. Viele sagen ja, ich könnte mit jungen Leuten nicht mehr, weil ich 70 bin. Das ist ja völliger Blödsinn. Ne, ich habe junge Freunde, ich habe junge Familie, also meine Töchter, meine Enkel. Ich bin mit vielen jungen Leuten zusammen. Ich bin sehr tolerant, glaube ich, sagen zu dürfen. Ja, die haben was anderes, nur ich muss das ja nicht gut finden, aber ich toleriere das. Ja, und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Und sagt, ja, ja, früher war alles anders. Klar war früher alles. Früher war, aber viele Dinge, die heute gut sind, sind auch gut. Aber nicht alles, was früher gut war, ist heute schlecht. Ja, das muss ich auch ganz klar sagen. In jeder Lebenslage. Na, und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen stört. Aber ich kann damit leben, ich kann damit umgehen. Und eins werde ich niemals, ich werde immer dem Fußball verbunden bleiben. Gedanklich, vom Kopf her, im Stadion, ob ich einen Job habe oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es wird zeitweise weniger, weil ich viel in Urlaub bin, auch wenn ich Zeit habe. Und da genieße ich das eben, was ich früher nicht so konnte. Ich war in den letzten 2 Jahren wirklich sehr, sehr viel in Urlaub. Und das habe ich natürlich auch genossen. Und jetzt bin ich wieder voll im Geschäft und das macht mir total Spaß.
Horst, habe ich da eben ein Lob von Friedhelm Funkel über dich gehört?
Wir haben sehr lange, ja. Seit 1996, seit 94 zusammen gearbeitet, als er dann Trainer war, in allen Stationen. Die Handynummer von Friedhelm Funkel hat sich auch nie geändert. Nee. Die Anschriften der Kabine schon. Und das war immer eine Freude. Sein Bruder war ja hier ein toller Spieler, toller Typ. Und mit Friedhelm Funkel zusammen zu arbeiten, der ja immer andere Vereine trainiert hat, dort jetzt Duisburg, Rostock, Frankfurt. Das hat Spaß gemacht, weil wir einfach sehr, sehr viel über Fußball gesprochen haben. Genau. Und nicht über irgendwelchen Klamauk an der Seite, sondern über Spieler. Es gibt ja eine große Schnittmenge, die wir hatten an gemeinsamen Bekannten. Ich bin Fan von Kalli Feldkamp bis heute, ja. Mit dem ich auch nach wie vor oft relativ häufig regelmäßigen Kontakt habe. Ja, du musst gesagt, ich hätte da früher bei ihm anrufen sollen, dann hätte er es gemacht. Ja.
Ach so, ja.
Aber er wünscht.
Ja, ich weiß.
So, das ist ein guter Zeitpunkt, um in die allerletzte Werbung zu gehen und dann kommen wir auch mit der letzten Runde zurück.
Weingut Bergdolz Reif und Netz in Duttweiler. Winzer aus Leidenschaft. Das dritte Jahr in Folge, ausgezeichnet von der Zeitschrift Selection zum Burgunder Weingut des Jahres, hat Christian Nett frischen Wind in die Pfälzer Weine gebracht und vermag es tatsächlich, die Eigenheiten jeder einzelnen Parzelle in die Flasche zu bannen. Das macht die Weine so spannend. Jeder Wein, jeder Jahrgang hat seine eigene Persönlichkeit, seine individuelle Art und seine eigene Geschichte. Die Weine mit Ruhe auszubauen und reifen zu lassen und sie so an die Spitze ihres Potenzials zu bringen, steht im Weingut Bergdolt Reif und Nett an erster Stelle. Ihr habt Lust auf Glaube, Liebe, Hoffnung, Herzschlag, Paranoia oder andere tolle Weinsorten? Kommt in unserer Vinothek vorbei oder bestellt bequem von zu Hause aus bei einem unserer Partner. Weingut Bergdolt Reif und Nett. Das nette Weingut in Duttweiler. Mehr Infos auf nett-weine.de.
Erst habe ich mich beim Rasieren geschnitten, dann ist das Auto nicht mehr angesprungen, ich war zu spät im Büro, mein Chef ist sauer. Später noch einkaufen, kochen, putzen, die Garage aufräumen, Pfand wegbringen. Ach, ich mach 6 Kreuze, damit so ein Tag nie wieder vorkommt.
Gib dem Glück eine Chance. Lotto 6 aus 49. Teilnahme in allen Lotto-Annahmestellen und unter lotto-rlp.de.
Gesetzlich erlaubter Anbieter. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto-rlp.de.
Letzte Runde mit unserem heutigen Gast Friedhelm Funkel. Horst, du darfst wieder.
Funkel, Thema Nationalmannschaft. Siege gegen Frankreich, gegen die Niederlande. Wie haben Sie das jetzt wahrgenommen? Oder wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft jetzt mit Julian Nagelsmann und das Comeback von Toni Kroos?
Ja, ich glaube, dass diese neue Entwicklung angefangen hat mit der Offenheit, mit der Klarheit, die Julian in der Kaderzusammenstellung schon gemacht hat, Zeichen gesetzt hat. Damit ging es schon los, dass eben etablierte Spieler, die zurzeit vielleicht nicht in allerbester Form sind, Ausnahme Goretzka, der gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast ist, aber trotzdem nicht im Kader war, hat er einen Kader zusammengestellt, wo er sich natürlich auch was dabei gedacht hat. Und hat da an Toni Kroos gedacht, der ja in Deutschland überhaupt nicht die Anerkennung findet, die er aufgrund seiner sportlichen Leistung eigentlich finden müsste. Es gibt keinen Spieler, der 5-mal die Champions League gewonnen hat, der in Spanien alles gewonnen hat, der in Deutschland alles gewonnen hat, der Weltmeister geworden ist. Europameistertitel fehlt ihm noch. Vielleicht ist er deswegen zurückgekommen. Weiß ich nicht. Ne? Und der müsste eigentlich unantastbar sein. Und er hat es geschafft, Toni als einer von 2, 3 Führungspersönlichkeiten zurückzuholen. Und was er auch gemacht hat, glaube ich jedenfalls, so aus Interviews von Füllkrug jetzt gestern gehört habe oder auch von Julian, er hat für klare Verhältnisse geschafft. Er hat klare Verhältnisse gehabt. Ich glaube, dass er so 13, 14 Spieler ganz fest geplant hat, die der ganz enge Mannschaftskern ist, die möglicherweise spielen können. Und dass er dahinter Leute geholt hat, die damit zufrieden sind und trotzdem alles geben und keine Unruhe stiften, aber wenn was ist, auch eingewechselt werden können. Ansonsten spielt er, glaube ich, mit 13, 14 Spielern taktisch, vielleicht nimmt er mal einen raus, dann spielt der andere. Und damit ist Ruhe im Kader. Wenn du aber weiterhin all die eingeladen hättest, die in den letzten Jahren auch enttäuscht haben und die, wenn sie nicht von Anfang an spielen, Unruhe stiften, wie es jetzt in Katar der Fall gewesen ist, dann kommst du keinen Schritt weiter. Dann hast du eine Baustelle nach der anderen, aber du brauchst deine Kraft, du brauchst deine ganze Intensität für das Turnier. Und ich glaube, diesen Schritt, den er jetzt gemacht hat, untermauert durch jetzt 2 richtig gute Ergebnisse und Spiele, bestätigt ihn. Und diese Ergebnisse sorgen jetzt dafür, dass ein bisschen Euphorie entsteht hier in Deutschland, was dringend notwendig war. Ja, es ist ein bisschen Euphorie da, es wird positiver berichtet über die Mannschaft. Die Mannschaft kommt ganz anders rüber, die Mannschaft ist viel lockerer. Aber das sind alles Dinge, die sich mit Siegen auch leichter entwickeln lassen. Aber nochmal, wichtig ist die Kaderzusammenstellung, ich sag mal von 14 bis 20, dass die die Rolle annehmen. Zufrieden sind die auch nicht, die wollen auch spielen. Aber die nehmen diese Rolle an. Und dadurch entsteht keine Unruhe. Und dadurch können sich die Stammspieler, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch auf ihren Job konzentrieren und wissen, ah, der wartet nur darauf, dass ich schlecht spiele. Nee, ich glaube, das ist von denen, die hinten dran sind, keiner. Die sind charakterlich, wie ich das beurteilen kann, wie ich das von anderen gehört habe, die diese Spieler besser kennen, sind die 100% in Ordnung. Und dann kannst du hier im eigenen Land auch was erreichen. Und jetzt, Lothar Matthäus sagt auf einmal, ja, wir müssen Europameister werden. Ja, vor drei Monaten hat er gesagt, wir scheiden in der Vorrunde aus. Ja, also ich bin da auch ein bisschen vorsichtiger. Die zwei Spiele, die waren wirklich gut, die machen Mut. Aber lass uns zuerst mal gucken, dass wir die Gruppenphase werden wir überstehen, da lege ich mich fest. Ja, dafür ist die Mannschaft jetzt gefestigt genug. Und dann kriegst du ein K.O.-Spiel und dann weißt du nicht, wogegen. Und dann entscheidet die Tagesform und dann kannst du auch mal im Viertelfinale gegen Frankreich oder Holland oder wo du jetzt gewonnen hast oder Spanien oder was weiß ich, kannst du auch mal ausscheiden und hast dann trotzdem eine vernünftige EM gespielt. Ne? Entscheidend ist der Auftritt der Mannschaft. Und da bin ich aufgrund dessen, was Julian jetzt in die Wege geleitet hat, sehr optimistisch.
Ich habe noch eine Frage, fast schon zum Abschluss, und zwar eine schöne Anekdote. Ich habe ja vor Urzeiten mal was Vernünftiges gelernt und habe meine Ausbildung in Köln gemacht und bin deswegen auch noch dem FC so ein bisschen verbunden. Und da gibt es eine schöne Geschichte über Jonas Hector und ein Quarantänetrainingslager. Wissen Sie, worauf ich da anspiele?
Ja, klar weiß ich, wo ich darauf anspiele. Das war damals keine einfache Situation. Der DFB oder die DFL, weiß ich nicht mehr wer, hatte dann nochmal drei Spiele vor Schluss nochmal angeordnet, dass die Erst- und Zweitligamannschaften in Quarantäne sollten, eine Woche lang. Und Jonas ist stolzer Vater geworden, 3 Monate vorher oder 4 Monate vorher. Und als er dann hörte, dass wir ins Trainingslager fahren für eine Woche, also wir fahren erst nach Berlin, spielen dann in Berlin und bleiben dann eine Woche zusammen vor dem letzten Heimspiel, vorletzter Spieltag gegen Schalke. Und wir brauchten natürlich jeden Punkt und wir brauchten natürlich Jonas Hector. Und als er das dann gehört hat, kam er zu mir und sagte, Trainer, ich kann nicht mit ins Trainingslager fahren. Ich sage, Jonas, bist du krank? Hast du irgendwas oder so? Sagt er, nein. Aber ich bin ja gerade Vater geworden und meine Frau wünscht sich einfach, dass ich jetzt in den ersten Monaten dabei bin, dass wir gemeinschaftlich für die Kleine sorgen. Und dann kann ich nicht mitfahren. Ja, ich sage, Jonas, dann kannst du aber auch nicht spielen. Ja, ich weiß, aber wir brauchen dich, der FC braucht dich, die Mannschaft braucht dich. Ja, aber wirklich, Trainer, ich kann nicht. Und wenn ich da mitfahre, dann kann ich keine Leistung bringen. Und dann habe ich gesagt, ja, Jonas, lass uns morgen mal darüber sprechen, überleg mal was. Und dann bin ich zum Horst Held gegangen, der Sportdirektor, und ich habe gesagt, du, wir haben ein Problem. Jonas kann nicht mit ins Trainingslager fahren, er möchte bei seiner Frau bleiben, bei der Kleinen. Und aber ich habe mir was überlegt. Horst, sag du mir mal, wer hat denn noch kleine Kinder, die nicht älter sind als 2 Jahre. Das heißt, dass du die nicht in die Kita geben kannst oder in den Kindergarten. Ja, Kindergarten, Kita ist das Gleiche heutzutage. Sagte keiner, nur noch der Max Meyer, der war auch Spieler, der war früher in Schalke. Das Kind ist 4 Monate älter. Ja, pass auf, dann werde ich morgen zur Mannschaft sagen, dass wir eine Woche Schloss Bensberg fahren, das Beste, was es überhaupt gibt. Da hätte ich nie gedacht, dass ich da mal hinkomme in so ein tolles Hotel. Und sagen, dass wir nicht alle Familien mitnehmen können, aber alle die, wo das Kind nicht älter ist wie 1 Jahr, die dürfen Frau und Kind mitnehmen. Ich wusste ja, es sind nur 2. Und dann hat sich auch keiner gemeldet. Und dann habe ich gesagt, okay, Jonas und Max, ihr dürft dann eure Frauen mitnehmen, ihr dürft auch die Kinder mitnehmen. Und somit war das Problem im Grunde gelöst. Horst wollte das aber der DFL melden. Und dann habe ich zu Horst gesagt, ich sage, Horst, das ist so ein großes Hotel. Wir sind ganz alleine da, weil es war ja normal, war das Hotel zu. Die haben eine Woche extra vorher für uns aufgemacht, damit sie uns eine Woche beherbergen konnten. Und ich sage, da sieht uns doch gar keiner. Wir können das doch nicht der DFL, dann verbieten die das und dann fährt Jonas wieder nicht mit. Das können wir nicht machen. Ja, aber nee, wir sagen das gar nicht. Also bis zum heutigen Zeitpunkt, ich habe das irgendwann mal erzählt, sonst hätten Sie mich jetzt nicht darauf angesprochen, das ist mittlerweile bekannt. Und so haben wir das gut geregelt, Jonas konnte spielen, wir haben die Klasse gehalten, alles gut.
Horst, bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, hast du noch einen?
Funkel, können Sie sich vorstellen, dass Ihre Laufbahn irgendwie als Trainer weitergeht?
Ja, ich habe ja, gelernt, auch im etwas gesetzterem Alter, lernt man ja noch dazu, dass man nichts ausschließen soll. Ich habe ja nach Fortuna gesagt, dass ich keinen Verein mehr übernehme. Dann kam Corona. Ich bin entlassen worden bei der Fortuna. Das hat sehr wehgetan. Und dann kam Corona. Es wurde ein bisschen langweilig. Du konntest nicht in Urlaub fahren, du konntest gar nichts machen. Da habe ich mir überlegt, also so kannst du einfach nicht aufhören. Ne? Du wirst entlassen bei Fortuna, wo du 4 Jahre so erfolgreich war. Wenn da mal was kommt, dann machst du was. Ja, und dann kam der erste FC Köln, 1,5 Jahre später. Dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, okay, das mache ich. Das hat man mir dann vorgeworfen, Wortbruch und so weiter. Aber die Lebenslage, die Situation, die verändern sich ja nochmal. Wenn dann nicht Corona gekommen wäre, hätte ich vielleicht wirklich nichts mehr gemacht. Aber aufgrund dessen, dass ich entlassen worden bin, habe ich gesagt, ich mache das. Und dann habe ich das gemacht und dann war das ja auch erfolgreich. Wir haben die Klasse gehalten und dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich wieder auf. Ich habe das nie, aber schon nicht mehr ausgesprochen. So, und dann bin ich 1,5 Jahre, 2 Jahre viel in Urlaub gewesen und dann war ich ja Düsseldorf, Kaiserslautern gucken, Bochum, Köln gucken und dann war ich unten am Spielfeldrand, weil ich Experte war. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja geil, mal wieder hier unten zu stehen. Und dann kamen Spieler, die ich hatte, und die sagten, Mensch, Trainer, das geht doch nicht, die müssen noch mal was machen und so weiter. Die ich in Düsseldorf trainiert habe, die ich in Köln trainiert habe, hier Zimmer und so weiter. Und dann habe ich dann da wirklich, als Lothar mich dann gefragt hat, Mensch, du, ja, ich sag, vielleicht mache ich noch mal was, wenn was kommt. Und das sollte jetzt kein Bewerbungsinterview werden oder so. Ich bin auch so mit meinem Leben zufrieden. Und das ist aber dann so. Und dann hast du 1, 2 Anfragen gehabt, aber die habe ich dann abgesagt, weil ich nicht davon überzeugt war, das schaffen zu können. Und ja, und dann kam jetzt Kaiserslautern. Und dann ging das ja dann relativ schnell, einmal Nacht drüber schlafen, dann ein paar Stunden, dann habe ich zugesagt. Deswegen, ich will gar nichts mehr ausschließen.
So, zum Abschluss haben wir wie für jeden Gast die Schnellfragerunde. Herr Funkel, Ihr Lieblingsessen?
Oh, ich habe so viel Lieblingsessen, ja. mein Lieblingsessen ist ein ganz einfaches Essen, ist Kalbschnitzel mit Pommes und Salat. Das esse ich am liebsten, das esse ich nicht so oft, aber das esse ich in der Tat, esse ich das nach wie vor am liebsten.
Ihr Lieblingsgetränk?
Einen schönen Sauvignon Blanc.
Wenn Sie Ihren Fernseher anmachen, läuft da nur Fußball oder können Sie auch irgendwie bei Filmen, Serien oder so
entspannen? Nee. Also das, obwohl meine Frau ja wirklich Fußball verrückt ist und auch alles Fußball guckt, was ich auch gucke und auch gerne, muss ich nicht überreden, gucken wir aber auch noch sehr gerne Krimiserien. Ja, Krimiserien, freitagsabends, was weiß ich, Der Alte oder Der Staatsanwalt oder Soko Leipzig oder Soko Köln, die ganzen Soko-Geschichten und so weiter. Also die gucken wir auch sehr, sehr gerne.
Sie haben eher vorhin mal kurz über den Musikgeschmack der jungen Leute gesprochen. Was hören Sie von Musik?
Ja, meine Lieblingsmusik ist dem Alter entsprechend, ist deutscher Schlager und Kölner Karnevalsmusik.
Ihr schönster sportlicher Moment?
Oh, da habe ich so viele gehabt. Aber wo ich natürlich sehr, der allererste Bundesliga-Aufstieg als Trainer am Hamburger Millerntor mit einem 0:0 gegen St. Pauli, das war erste Jahr Trainer, war unsicher, wie lange schaffst du das und so, und dann bist du direkt aufgestiegen, das war schon ein besonderer Moment.
Ihr schlimmster sportlicher Moment?
Der Rauswurf bei Fortuna Düsseldorf.
Welchen Sport beherrschen Sie gar nicht?
Bitte?
Welchen Sport beherrschen Sie gar nicht?
Alles, was mit Wasser zu tun hat. Schwimmen, Surfen, Paddeln, also dieses Stand-up-Paddle. Ja, alles, was mit Wasser zu tun hat.
Wie entspannen Sie nach einem Spiel?
Boah, das ist, wenn man gewinnt, entspannt man leichter. Ja, das muss man einfach sagen. Nach Karlsruhe habe ich bestimmt 2 Tage nicht geschlafen. Ja, dann das, was ich eben gesagt habe, nach dem Spiel mit Freunden essen gehen, ein leckeres Glas Wein trinken, quatschen über alle Dinge, über Sport, über gesellschaftliche Dinge, über andere Dinge. Oder eben, da bin ich hier noch nicht so zugekommen, das mache ich zu Hause gerne, viel Sport.
Was machen Sie als erstes, wenn morgens der Wecker klingelt?
Da stehe ich auf und putze mir die Zähne.
Jetzt kommt die ultimativ wichtigste Frage. Würden Sie nochmal einen Podcast mit Horst und Carsten machen?
Ohne zu überlegen, ja.
Das ist doch ein fast schon feierliches Schlusswort, Horst, oder?
Alte Klasse, rostet nicht.
Möchtest du noch was wissen?
Nein, vielen Dank und viel Erfolg für das, was kommt. Das heißt, Klassenerhalt und Einzug ins DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen.
Aber Horst, du hast ja dankbarerweise diesen Termin heute durch deine hervorragenden Kontakte zum 1. FC Kaiserslautern klargemacht. Du weißt, das war für mich heute kein leichter Gang hier hoch, gerade nach der Niederlage meines VfL vor ein paar Wochen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Friedhelm Funkel kennenzulernen und mit Friedhelm Funkel mal zu sprechen. Danke dafür. Danke auch an Ann-Kathrin, die daneben sitzt, aber die ganze Zeit nichts gesagt hat, die für diesen Termin mit verantwortlich ist. Das war's für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche bei euch wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Der Podcast wird präsentiert von Bela Heisel, Beuras GmbH, Brigitte B.'s Küchenkultur, Eulenclub 100, Gauch GmbH Mannheim, Immo Kredit Consult Marco Bussi, Lotto Rheinland-Pfalz, Maffenbayer Restaurant Biergarten Gaststätte, Physikalische Therapie Christian Simon, Weingut Bergdolt Reif und Netz GmbH und Co. KG.